Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, auch den Zuhörern per Livestream. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass es gesegneter sein wird als letztes. In den Anfängen unserer Kirche war das so, also in den 50er, 60er, 70er Jahren vom 19. Jahrhundert war das so, dass die klügsten Köpfe unserer Kirche wurden dann ausgewählt und die sind dann in die einzelnen Städte gegangen, um dort zu missionieren. Und die Mission sah so aus, dass, sagen wir mal, ein berühmter Theologe aus unserer Kirche, John Andrews, der übrigens das Neue Testament auf Griechisch auswendig konnte, ist dann in eine Stadt gegangen und hat dann die Leute dort gefragt: Ja, ich möchte eine Diskussion mit euch führen. Gebt mir die schlauesten Theologen von eurer Seite. Wir treffen uns in einer großen Halle, wir laden die Leute ein und wir debattieren dann, wer Recht hat. Und die Leute, die dann die zugehört haben, die sollten dann am Ende entscheiden, wer hat Recht und dessen Religion sollte dann angenommen werden. Ungefähr sah das dann so aus. Und so wurde Mission damals praktiziert. 1888, auch ein bedeutendes Jahr in unserer Kirche, gab es dann so eine kleine Änderung, wo dann die älteren Theologen dann gegen die Jüngeren ein bisschen Streitigkeiten hatten und Ellen White hat dann den Jüngeren Recht gegeben und sie wurde dementsprechend dann nach Australien geschickt, damit sie denen kein Problem machen mehr sollte. Und in dieser Zeit, als Ellen White in Australien war, hat sie aus meiner Perspektive die bedeutendsten Bücher geschrieben, die wir von ihr jetzt haben. Und zwar Schritte zu Jesus und das Leben Jesu. Und seit dieser Geschichte, dass Ellen White nach Australien gebracht wurde, gab es auch eine kleine Veränderung in der Art und Weise, wie die Adventisten Mission betrieben haben. Es ging jetzt nicht nur um die Lehren, die sie unterscheidet, sondern der Fokus auf Christus wurde viel mehr gesetzt. Christus wurde verkündigt. Und in dieser Tradition von unseren Pionieren, dass Christus verkündigt werden soll, möchte ich auch heute fortfahren. Und ich möchte heute über die Liebe sprechen. Was ist überhaupt Liebe? Ein alter jüdischer Rabbi hat mal eine Geschichte erzählt. Und er erzählt, dass er an einem Fluss spazieren war und dort hat er einen Mann gesehen. Und dieser Mann hat gerade einen Fisch gegessen. Und der Rabbi fragt dann diesen Mann: Was machst du da? Und der Mann, der gerade diesen Fisch gegessen hat, sagt: Ich liebe Fisch. Und dann denkt sich der Rabbi so: Ja, erzähl mir nichts von Liebe. Wenn du den Fisch wirklich lieben würdest, dann hättest du ihn nicht aus dem Wasser geholt, hättest ihn nicht getötet, hättest ihn nicht gebraten und würdest ihn jetzt auch nicht essen. Du liebst nicht den Fisch, sondern du liebst das Gefühl, das der Fisch dir gibt. Was ist der Gegenstand oder was ist das Objekt unserer Liebe? Und darüber möchte ich heute nachdenken und gemeinsam wollen wir Johannes 21 lesen, also Johannes Kapitel 21 und dort ab Vers 15. Das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Um ein bisschen zu verstehen, wie es zu dieser Situation kam, möchte ich erzählen, was vorher passiert ist. Die Jünger waren 3,5 Jahre unterwegs mit Jesus. Sie haben gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie haben gesehen, wie Wunder geschahen. Und sie haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Jesus wurde aber von den Römern gefangen genommen, gekreuzigt und starb. Und am 3. Tage ist Jesus wieder auferstanden. Und die Jünger haben ihn gesehen. Trotzdem waren sie so traurig. Sie verstanden nicht, was sind diese Umstände, warum muss das alles geschehen, dass Petrus mit ein paar anderen Freunden, er hat sie dann irgendwann gesammelt und sind wieder ihren alten Tätigkeiten nachgegangen. Sie sind einfach fischen gegangen. Sie wussten nicht, mit dieser Situation umzugehen, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und sie wussten nicht, was recht passieren soll. Und sie sind ganz normal wieder zu ihren alten Berufen gegangen. Und als sie jetzt am Fischen waren, ist Jesus ihnen wieder erschienen und hat ein Frühstück mit ihnen gehalten. Und bei diesem Frühstück hat Jesus dann Simon diese Frage gestellt. Und Jesus dachte sich, diese mutlose Situation muss aufhören. Die Jünger wussten nicht, was sie tun sollten. Und als sie gegessen hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Wenn es weitergehen will, wenn man miteinander weitergehen will, muss man miteinander über das reden, was passiert ist. Und auch gerade dann, wenn es schwerfällt, wenn Schuld und Enttäuschung und Versäumnisse im Raum stehen, so wie es bei den Jüngern gerade der Fall war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus in dieser Situation sehr mulmig war oder mulmig zumute war, als Jesus ihm signalisierte: Ich muss mit dir sprechen. Und dieser Einstieg, den Jesus wählt, ist, glaube ich, auch nicht der einfachste. Er fragt ihn, ob er ihn mehr liebt als die anderen. Und wahrscheinlich klang das in den Ohren von Petrus auch ein Stück weit wie so eine Anklage. Simon, Sohn des Johannes, das ist nicht mehr der Name, den Jesus ihm gegeben hat oder den Namen, mit dem Jesus ihn immer angesprochen hat. Das war sein offizieller Behördenname, Simon, Sohn des Johannes. Und am Ufer des Sees, als Christus gemeinsam mit seinen Jüngern aß, sagte Jesus zu Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Und dabei zeigt er auf die Brüder des Petrus, den Petrus selber einst gesagt hat. Das lesen wir in Matthäus 26. Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Doch jetzt, in dieser Situation, konnte sich Petrus selber besser beurteilen. Ja, Herr, antwortete er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wir hören dort keine leidenschaftliche Zusicherung mehr, dass seine Liebe, die Liebe von Petrus, größer ist als die Liebe von seinen Brüdern. Er äußert sich nicht einmal oder er gibt nicht mal seine Meinung wieder über den Wert seiner Hingabe. Vielmehr bat er den, der alle Beweggründe des Herzens kennt, seine Aufrichtigkeit zu beurteilen. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dort fordert Jesus ihn auf: Weide meine Lämmer. Und Jesus prüft Petrus noch einmal, indem er seine Frage wiederholt. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und diesmal fragt er Petrus nicht, ob er ihn mehr liebe als seine anderen oder als seine Brüder. Die zweite Antwort glich der ersten und war auch frei von übertriebenen Beteuerungen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und noch ein letztes Mal stellt Jesus die prüfende Frage: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, denn er dachte, Jesus zweifelt an seiner Liebe. Und er wusste, dass Jesus allen Grund dazu hatte, ihm zu misstrauen. Und schweren Herzens antwortete Petrus: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und erneut sagt Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Dreimal hat Petrus Jesus in der Öffentlichkeit verleugnet. Und dreimal verlangte Jesus von ihm die Zusicherung seiner Liebe und seiner Treue. Und diese gezielte und mit Nachdruck gestellte Frage von Jesus drang in Petrus ein wie ein spitzer Pfeil in das verwundete Herz von Petrus. Und vor den versammelten Jüngern, die dort saßen, offenbarte Jesus, wie tief Petrus seine Tat bereute und zeigte, wie überaus demütig der einst übermütige Petrus nun war. Denn Petrus war von Natur aus eher vorlaut und ungestüm. Und in Lukas 22 lesen wir, wo Jesus zu ihm sagt: Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen, doch ich habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und dieser Zeitpunkt war nun gekommen. Und die Veränderung, die in Petrus stattgefunden hatte, war offensichtlich. Die eindringliche und prüfende Frage des Herrn hatte keine vorlaute oder überhebliche Antwort zur Folge. Seine Demütigung und Reue hatten ihn darauf besser denn je vorbereitet, Hirte über die Herde zu sein. Simon, Jona, liebst du mich? Das ist ein kurzer, kleiner Text. Und wir wissen alle, was damit gemeint ist. Die Frage ist eigentlich sehr, sehr simpel. Jesus fragt Petrus, ob er Liebe zu ihm habe. Und die Frage betrifft nicht die Liebe zum Reich Gottes oder zum Volk Gottes, sondern sie nennt als Gegenstand, als Objekt seiner Liebe ihn selbst, den Sohn Gottes. Simon, Jona, liebst du mich? Jesus sagt nicht zu ihm: Siehst du nun ein, wie recht meine Warnung war, als ich dir befahl, zu wachen und zu beten? Simon, willst du nun an dein Selbstvertrauen auch aufgeben und meine Ermahnung erachten? Er sagt nicht einmal: Glaubst du nun an meine Lehren? Vertraust du nun an mich, den du neulich verleugnet hast? Und genauso wenig fragt Jesus ihn: Gefallen dir meine Vorschriften? Glaubst du nun an meinen Anspruch? Willst du mich nun als den Sohn des Höchsten bekennen? Diese Dinge fragt Jesus nicht, sondern nur nach einer Sache: Liebst du mich? In schlichten und deutlichen Worten wird hier Petrus gefragt. Und Jesus kommt gleich zur Sache. Denn dieser Punkt, den Jesus hier nennt, duldet keine Zweideutigkeit und keinen Zweifel. Liebst du Jesus wirklich mehr als alles andere auf der Welt? Liebst du Jesus mehr als deinen Wunsch, eine schöne Frau oder einen schönen Mann zu haben? Liebst du Jesus mehr als das Füttern deiner sündigen Begierden? Liebst du Jesus mehr als dein eigenes Ego, dein Ehrgeiz, deine Leistungen, dein Erfolg, deine Zukunftssicherheit, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Eltern und die Anerkennung und das Lob der Leute? Und wie der Arzt den Puls eines Patienten fühlt, um sein Herz zu beurteilen, wie es schlägt, so hat Jesus auch hier den Puls der Seele von Petrus geprüft. Wann warst du das letzte Mal beim großen Arzt? Wann habe ich persönlich das letzte Mal mit den Worten des Psalmisten gebetet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Jesus ließ hier alle Punkte außer Betracht. Und vielleicht könnte man sagen, dass Jesus hier alle Punkte auch in einem zusammenfasst. Liebst du mich? Wir sollten aus dieser Tatsache lernen. Die Liebe zum Herrn Jesus ist der Hauptpunkt, der Lebensnerv, nach dem wir zu sehen haben. Wenn ihr euch prüft, so schaut tief in eurem Herzen und stellt eine gründliche Nachforschung im Blick auf eure Liebe an. Liebt ihr Jesus? Jesus stellte Petrus diese Frage, bis er ihn damit traurig machte. Und wir wissen, dass Jesus sehr lange zögerte, einem aufrichtigen Herzen Schmerzen hinzuzufügen. Doch bei dieser Gelegenheit wiederholt er seine Frage dreimal, bis er Petrus tief in seinem Herzen getroffen hat. Wie oft habe ich Jesus verleugnet? Wie oft müsste Jesus mich fragen, ob ich ihn liebe? Dreimal hatte Petrus seinen Herrn in der Öffentlichkeit verleugnet. Und dreimal musste er die Zusicherung seiner Liebe und Treue, wurde von ihm verlangt. In einem Simon-Kommentar von Augustinus, da stellt Augustinus eine sehr interessante Frage. Und er bildet so ein Szenario. Und dort schreibt er: Stell dir vor, Jesus würde erscheinen und zu dir sagen: Ich mache einen Deal mit dir, wenn du das willst. Ich gebe dir alles und jedes, was du dir wünschst. Vergnügen, Macht, Reichtum, Freiheit, sogar Seelenfrieden und ein gutes Gewissen. Nichts wird als Sünde gelten. Nichts verboten sein und nichts wird dir unmöglich sein. Dir wird es niemals langweilig und du wirst niemals sterben. Nur eine klitzekleine Sache: Du sollst niemals mein Gesicht sehen. Du sollst mich niemals sehen. Niemals Jesus sehen. Wo ich das gelesen habe, irgendwie ist es ein komisches Gefühl. Kannst du dir tatsächlich ein unendliches Leben vorstellen in einer neuen Welt von wiederhergestellter paradiesischer Schönheit, ohne Krankheit, ohne Verletzungen, ohne nagende Sorgen, ohne Unfälle, Katastrophen, ohne Tod, aber ohne die Möglichkeit, den zu sehen, der uns all dies schenkt, ohne Christus? Setzt da nicht euer Herzschlag aus? Das ist ein komisches Gefühl, sowas zu lesen. Das ist doch das, was wir uns eigentlich am sehnlichsten wünschen: Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen. Nichts im ganzen Universum könnte es aufwiegen, ihm zu begegnen. Dr. Jerry Vines, ein bekannter Baptistenprediger, erzählte von einem besonderen Haus in den USA für geistig behinderte Kinder. Und die Mitarbeiter versuchten, diesen Kindern verschiedene Wahrheiten aus Gottes Wort nahezubringen. Und ein Konzept, das die Kinder mehr als alles andere zu begreifen schienen, war die Lehre, dass Jesus zugunsten aller wiederkommt, die ihn lieben und bereit sind für ihn. Und die Frage stellt sich natürlich: Wie haben die Mitarbeiter das festgestellt, dass die Kinder das begriffen haben? Die Mitarbeiter berichten, dass sie täglich damit zu tun hatten, die Fenster von dem Heim sauber zu machen, weil die Kinder stundenlang mit ihren Fingern dort an den Fenster geklebt haben und mit ihren Nasen dort rangedrückt haben. Und sie haben immer begierig Ausschau gehalten nach dem wiederkommenden Herrn Jesus. Sie hatten begriffen, dass sein Wunsch zu ihrem Wunsch geworden ist. Ist das auch unser Wunsch, Jesus einmal wiederzusehen? Eine interessante Passage aus dem Buch Vom Schatten zum Licht, wo Ellen White beschreibt, wie durch den Menschen, durch die Sünde in die Welt gekommen ist, durch Adam, wie er jetzt wieder in das Paradies kommt und wie er dann Jesus begegnet. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Sie schreibt dort: Überwältigt vor Freude betrachtete er, Adam, die Bäume, die ihn einst entzückten. Dieselben Bäume, deren Früchte er damals in den Tagen seiner Unschuld und Freude pflückte. Er sieht die Reben, die er mit eigenen Händen aufzog. Dieselben Blumen, die er so gerne pflegte. Nun erfasst er die Wirklichkeit dieser Szene und versteht, dass er sich wahrhaftig im wiederhergestellten Garten Eden befindet, der so viel schöner ist als damals, als er ihn verlassen musste. Der Erlöser führte ihn zum Baum des Lebens, pflückte die herrliche Frucht und bittet Adam, sie zu essen. Er, Adam, blickte um sich und sieht die Menge seiner erlösten Familie im Paradies des Herrn stehen. Dann legt er seine glänzende Krone Jesu zu Füßen, wirft sich an seine Brust und umarmt ihn. Er ergreift die goldene Harfe und durch das Himmelsgewölbe ertönt der triumphierende Gesang. Das Lamm, das geschlachtet ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Die ganze Familie Adams stimmt in diesen Gesang ein, legt ihre Krone dem Herrn zu Füßen und beugt sich in Anbetung zu ihm. Ich finde, das ist eine sehr schöne Szene, die uns hier vorgestellt wird. Es ist unser Wunsch, einmal in den Armen Jesu zu liegen. Und Vitali hatte schon erwähnt, man hat sich viele, ja was heißt viele, einige werden sich vielleicht Vorsätze gemacht haben. Und ich wünsche mir, dass wir, oder dass einer unserer Vorsätze, vielleicht der wichtigste Vorsatz in diesem Jahr ist, dass wir uns die Frage stellen, liebe ich Jesus? Oder besser formuliert, stellen wir uns vor, wir werden gefragt von Jesus, liebst du mich? Und ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass uns diese Frage begleitet, liebst du mich? Und dass das die Richtung wird, in die wir dieses Jahr starten. Es ist mein Wunsch, dass wir diese Frage vom Herzen mit Ja beantworten können. Und das wünsche ich mir für alle von uns, aber auch für mich, dass wir eines Tages in Jesu Armen liegen können und sagen können, Jesus, ich liebe dich. Amen.